Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir diese kostbaren Gesänge singen dürfen. Und wir haben hier gesungen in dem letzten Lied: Horch, dein Heiland lässt dich laden, komm, komm und sieh, zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden, komm, komm und sieh. Es ist eine besondere Gnade, dir und mir und uns allen widerfahren, dass er uns geladen hat zu dem mächtigen Hochzeitsmahl. Nun, die meisten wollen nicht kommen. Wir lesen in der Bibel, es waren so viele Ausreden vorhanden. Und ich glaube, das ist bis in unseren Tagen so, dass viele Ausreden vorhanden sind. Niemand will kommen zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden. Aber wir wissen, es werden einige dort sein. Und wir möchten auch dort sein, an jenem Tage, an jenem Hochzeitsmahl. Wir lesen ein Gotteswort aus dem 1. Timotheusbrief vor dem Gebet, 1. Timotheus 1, von Vers 12. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Christus Jesus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Obgleich ich früher doch ein Lästerer, ein Verfolger und gewalttätiger Frevler gewesen war. Doch mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich unbewusst so gehandelt hatte in ungläubigen Zustand. Ja, die Gnade unseres Herrn hat sich überschwänglich wirksam an mir erwiesen im Verein mit dem Glauben und Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste oder Vornehmste bin. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren, weil Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für Menschen künftig hin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. Ihm aber, dem Könige der Weltzeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Verherrlichung in alle Ewigkeit. Amen. Das ist ein ganz wunderbares Wort. Und Paulus, dieser große Apostel, er konnte nur das eine aussprechen: Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte sagen, er hätte sich ja rühmen können, seine Größe und seine Stärke. Er hätte sich ja rühmen können, seiner Gelehrsamkeit und alles, was er gelernt hatte. Aber als Christus ihm erschienen ist, konnte er nur diese Worte aussprechen, die wir soeben gelesen haben. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unseren Herrn Jesus Christus, dass er mich für treu erachtet hat. Ja, nicht ein Mensch hat ihn gerufen. Es hätte vielleicht kein Mensch schaffen können, ihn zu rufen. Aber der lebendige Gott hat ihn gerufen, ihr Lieben. Der Wahrhaftige ist ihm erschienen und hat ihn in seinem Dienst genommen. Und ich glaube, an diesen Apostel dürfen wir sehen, die Allmacht unseres Gottes. Er kann einen Menschen umgestalten. Er kann ihn umformen, voll und ganz. denn hier bringt er zum Ausdruck, was einmal mit ihm ward und was jetzt durch die Gnade Gottes ihm zuteil geworden ist. Liebe Brüder und Schwestern, und ich dachte so, auch wir müssen einmal vielleicht über uns selber nachdenken, was wir einmal waren, als wir Gott noch nicht kannten, als wir ihm noch ferne standen. Wo waren wir? Was taten wir? Was war mit uns, ihr Lieben? Aber wenn wir sehen die mächtige Hand Gottes, wenn wir sehen die große Retterhand, die auch uns gerettet hat, die uns gezogen hat aus dem Schlamm der Sünde heraus und hat uns zu seinem Volke gemacht, dann können wir nicht anders, liebe Brüder und Schwestern, wie die gleichen Worte ausrufen, wie Apostel Paulus es hier sagt. Dankbar bin ich dem. Ja, wem sind wir dankbar? Sind wir dem Wahrhaftigen dankbar, dass er uns gerufen hat? Sind wir ihm dankbar, dass er uns gerettet hat? Oh, ich weiß es nicht, aber unser Bruder hat schon gesagt, wenn wir Gott nicht danken für das Wort und für das, was uns aus Gnaden zuteil geworden ist, dann weiß ich nicht, wer ihn danken soll. Unsere Herzen sollten übergehen und unser Mund sollte übergehen, ihm die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung darzubringen. Denn er hat auch an uns Großes getan. Er hat sich mächtig an uns erwiesen. Ja, die Gnade unseres Herrn hat sich überschwänglich wirksam an mir erwiesen. Oh, das können auch wir sagen. Die Gnade Gottes hat sich mächtig an mir erwiesen. Und kannst du das auch sagen? Wir müssen es sagen können. Die Gnade Gottes hat sich überschwänglich an mir erwiesen, im Verein mit dem Glauben und Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Ja, und dann sagt er, zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen. Lob und Dank. Und ich glaube, wir haben in den letzten beiden Stunden so ein mächtiges Wort gehört, dass wir nicht anders können, als es annehmen. Aber nicht nur in den beiden letzten Stunden, sondern wie mein Bruder schon sagte, Gott hat nicht versäumt, in den letzten Jahren mit uns zu reden. Oh ja, wie wunderbar. Wir dürfen es in der Tat sagen. Und wir dürfen auch sagen, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Es kann nicht anders sein. Es ist zuverlässig. Das all zuverlässig ist das Wort und wert, dass es alle annehmen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und das dürfen wir sagen, auch wir waren fern von Gott und wir waren in Sünden und Übertretungen. Wer da meint, er hat nicht gesündigt und wer da meint, ich habe niemandem etwas zuleide getan, betrügt sich selbst, ihr Lieben. Sondern die Schrift sagt, jeder Mensch ist von Natur ein Sünder. Er wird schon in Sünden geboren. Aber Lob und Dank, dass die Gnade unseres Herrn uns erschienen ist. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Ja, diese große Gnade und Barmherzigkeit können auch wir nur rühmen und können Gott danken, dass er sich unser angenommen hat. Und dafür, ihr Lieben, wollen wir ihn auch heute Nachmittag die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung darbringen. Es ist unser Gott, dem wir die Ehre darbringen wollen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen auch wiederum für diese Gnadenstunde. Wir danken dir für dein teures und untrügliches Gotteswort. Ja, Herr, wie wunderbar sind all die Worte, die diese Männer Gottes zum Ausdruck brachten. Sie sind noch bis in unseren Tagen gültig. Nein, dein Wort bleibt bestehen, Herr, wenn auch Himmel und Erde vergeht. Du hast dich den Deinen geoffenbart, hast genommen, wen du wolltest. Du hättest ja jemand anders nehmen können, aber du hast dich einen Saul erwählt. Du bist ihm erschienen auf dem Wege nach Damaskus. Du hast ihn mit deinem Licht bestrahlt und erleuchtet, dass es von seinen Augen fiel wie Schuppen. O treuer Gott, welche Gnade, welch ein Erbarmen war ihm zuteil. Aber Herr, nicht nur ihm, sondern auch uns, Herr, hast du diese Gnade zuteil werden lassen. Und darum rühmen wir diese Gnade und rühmen deine Barmherzigkeit, die auch uns zuteil geworden ist in dieser letzten und ernsten Zeit. Hast du zu uns geredet, hast deinen Knecht und Propheten gesandt, hast dein Wort auf den Leuchter gestellt, hast offenbart, Herr, was verborgen ward. O, wie herrlich ist dein Name. Wir können's nicht lassen, deinen Namen zu verherrlichen und dein Wort zu preisen. Halleluja. Denn zuverlässig ist das Wort und wert, dass es alle annehmen. Halleluja. Schenk uns Gnade, o Herr, jeden Einzelnen, dass wir uns nicht ärgern an deinem Worte, wenn dein Wort an uns ergeht, vielleicht manchmal wie ein Schwert, und wenn es scheidet so manches von uns, dann wollen auch wir dann noch danken und deinen Namen preisen. Herr, wir sind so froh, dein Volk sein zu dürfen und dass wir folgen durften den Ruf, den wir gehört haben. Anbetung deinem Namen, treuer Gott, nun bitten wir dich heute Nachmittag, stärke meinen Bruder, stärke uns allen, schenke Worte zum Reden und schenke offene Ohren zum Hören und ein offenes Herz, dass wir es aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Treuer Gott, wir bitten darum in Niedrigkeit und Gebeugtheit vor dir, Anbetung deinem Namen. Amen.
Seid dem Herrn, wir haben die Verheißung dafür und sie ist ein Bestandteil des Wortes Gottes.
Amen.
Und weil dem so ist, haben wir heute schon die Gewissheit, dass es so sein wird. Stimmt so nicht? Wäre es keine Verheißung im Worte Gottes, dann wären wir in Ungewissheit. Weil es aber eine Verheißung ist, im Worte Gottes ist, deshalb ist das bei Gott schon so, heute schon so, als wären wir schon da.
Amen.
Wenn wir das im Glauben einmal erfasst haben, dass Gottes Werk mit seinem Volke auf Golgatha für die Ewigkeiten vollendet worden ist, wenn uns das einmal klar wird, dass die gesamte bluterkaufte Schar dort erlöst, gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt, zubereitet, vollendet und in das Bild Jesu Christi umgestaltet wurde, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dann würden wir alle froh werden. Wenn wir aber meinen, an unserer Seligkeit immer noch arbeiten zu müssen, dann werden wir das tun, bis wir so langsam aber sicher von hier gehen und dann vielleicht feststellen, dass wir es nicht geschafft haben. Wenn wir aber im Glauben erkennen, dass es ein vollbrachtes Erlösungswerk ist und dass Johannes auf der Insel Patmos schon die vollendete, weiß gekleidete Schar sah, in Offenbarung 15 sah er ein kristallnes Meer. Er sah die Erlösten, dass sie auf Harfen Gottes gespielt haben. In Offenbarung 19 sah er die Braut beim Hochzeitsmahl des Lammes. In Offenbarung 21 im neuen Jerusalem. Woran fehlt es noch? Nur, dass wir im Glauben dessen gewiss werden, dass wir dazu gehören. Und die Rechnung ist sehr einfach. Gott kann in uns nur für das ein Verlangen hineinlegen, was er für uns bereitet hat.
Amen.
Er kann nichts in uns bewirken oder keine Sehnsucht in uns hineinlegen und sie dann nicht stillen. Das geht bei Gott nicht. Für alles, was er uns in Aussicht gestellt hat, hat er die Verantwortung übernommen, dass wir es auch empfangen werden. Und so wollen wir auch an diesem Nachmittag unserem Herrn durch Glauben Ehre bereiten. Amen. Durch Unglauben bereiten wir ihm Unehre. Aber nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Wenn wir wiederum Gottes Wort betonen, dann nur, um uns im Glauben zu festigen und zu gründen, in dem Glauben an das untrügliche Wort Gottes, in dem sein gesamtes Vorhaben enthalten ist. Schaut, wenn es uns nicht betrifft, dann haben wir einen uneingeschränkten Glauben. Wenn ich heute fragen würde, seid ihr davon überzeugt, dass Gott am Volke Israel jede Verheißung einlöst? Dann würdet ihr mir womöglich sagen, Bruder Frank, natürlich, das ist doch selbstverständlich, denn Gott hat's gesagt und wir sehen es doch vor unseren Augen, stimmt's? Ihr würdet die Frage vielleicht sogar als etwas töricht empfinden, im Unglauben gestellt. Aber ich habe sie mit Absicht so formuliert, um uns vor Augen zu führen, dass derselbe Gott, der einen Plan mit Israel hat, der sein Volk sammelt, der es zurückgebracht hat, wie er durch die Propheten sagte, der Osten solle sie herausgeben und der Norden nicht zurückhalten. Ich werde sie sammeln von den Enden der Erde und sie in das Land ihrer Väter zurückbringen. Aus über 100 Ländern sind sie zurückgekommen. Wir wissen, dass jedes Wort Gottes wahr ist. Aber wenn es an uns gerichtet ist, dann ist der persönliche Glaube gefordert und nicht nur der allgemeine Glaube. Und daran scheint es dann in dem Moment zu mangeln. Aber wenn wir den allgemeinen Glauben haben, warum nicht den persönlichen Glauben für uns? Wir gehören ja zu dem Gesamtprogramm Gottes. Wenn ich fragen würde, wer zweifelt daran, dass der Herr gesagt hat in Matthäus 24, Lukas 21, dass Kriege und Kriegsgeschrei und alles sein wird? Niemand, weil es sich so erfüllt hat. Wer zweifelt daran, dass Paulus in 1. Thessalonicher 5 sagte, die Zeit wird kommen, in der sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit und dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Wir hören es doch immer wieder, Frieden, Sicherheit, Frieden, Sicherheit sind die politischen Schlagworte unserer Zeit. Ja, woran sollen wir zweifeln, wenn wir so viele Dinge mit unseren irdischen Augen, nicht mit geistlichen Augen, wir sind doch gar nicht so geistig, wie wir manchmal meinen zu sein, mit unseren irdischen Augen sehen wir Gottes Wort erfüllt, oder nicht?
Amen.
Ja, können wir dann nicht glauben, dass Gott an uns erfüllen wird, was er zugesagt hat? Wenn er es an Israel tut, an den Völkern tut, und wenn er vom Gog und Magog spricht, vom äußersten Norden, und sagt, dich werde ich holen vom äußersten Norden und in mein Land bringen, um das selbst meine Ehre an dir zu erweisen. Ja, das ist doch alles in Vorbereitung. Wir sehen es doch wohl dem, der glauben kann, nachdem er sieht. Aber wohl dem, der glauben kann, ehe er sieht. Denn das betrifft das, was Gott uns verheißen hat. Ich meine, all die Dinge, die wir ganz natürlich wahrnehmen können, die aber trotzdem im Worte Gottes ausgesprochen worden sind, sollten uns Mut machen, im Glauben stärken, sollten uns ein klares Fundament unter unsere Glaubensfüße legen und stellen, sodass es kein Hin und Her wanken mehr geben kann. Im Gegenteil, wir sagen, Gott hält, was er verspricht. Amen. Am Volke Israel, an allen Völkern, an seiner Gemeinde, an der Braut, er wird jedes Wort zur rechten Zeit erfüllen. Lasst uns vom allgemeinen Glauben zum persönlichen Glauben übergehen. Glauben, dass wir persönlich, du für dich, ich für mich, dass wir in den Plan Gottes eingefügt worden sind. Und alles, was Gott noch tun wird, was seine Braut betrifft oder die Brautgemeinde betrifft, so werden wir aus Gnaden den Anteil daran haben. Sehr, sehr viel wäre darüber zu sagen. Ich hoffe, dass der Geist Gottes uns das alles verklärt. Ich habe, als Bruder Russ von Paulus das Wort vorlas, in der Apostelgeschichte im 26. Kapitel nachgelesen. Hier steht in Vers 18 Folgendes geschrieben. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter all denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Durch den Glauben an Jesus Christus, er ist ja hier der Redende, der Handelnde, derjenige, der Paulus oder Saulus gerufen und ihn zum Paulus gemacht und ihn dann in das Amt eingesetzt. Da gibt es wohl ein Wort im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Hier steht in Vers 1, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 1. Deshalb werden wir, weil wir infolge des uns widerfahrenen Erbarmens dieses Amt zu verwalten haben, nicht mutlos, sondern haben uns von aller schändlichen Heimlichtuerei losgesagt, denn wir gehen nicht mit Arglist um, verfälschen auch das Wort Gottes nicht, empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit jedem Gewissensurteil der Menschen vor den Augen Gottes. Das ist der Stand eines Menschen, den Gott gerufen hat und in seinen Dienst eingesetzt, um dann das Wort zu verkündigen. Und wie wir es hier mitgelesen haben, wir werden nicht müde, weil uns Gottes Erbarmen widerfahren ist und mit diesem Erbarmen die Einsetzung in das Amt. Und dann haben wir es nicht mehr mit einem Paulus zu tun, sondern mit einem Mann Gottes, der gesetzt wurde und den Gott dazu benutzte, um das, was gesagt werden sollte, zu sagen, was entschieden werden sollte, zu entscheiden. Wir werden nicht mutlos, dieses Amt zu verwalten. Manchmal wird auch dem Apostel der Mut ein wenig gesunken sein. Jeder braucht Trost, jeder braucht Fürbitte und besonders diejenigen, die in der Frontlinie stehen. Aber Gott sei Dank, dass wir gemeinsam getröstet werden durch das Wort unseres Gottes. Amen. Wir richten uns an dem, was Gott uns sagte, auf. Denn das Wort schlägt uns nicht nieder, es richtet uns auf. Hier heißt es, und wir empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit, jedem Gewissensurteil der Menschen vor den Augen Gottes. Keine versteckten Dinge hier oder da. Keine Sonderoffenbarung, über die nicht gesprochen werden könnte, sondern durch eine offene, klare und wahre Verkündigung des Wortes Gottes haben wir uns jedem Gewissensurteil der Menschen zu stellen und auch vor den Augen Gottes zu sein. Wenn Paulus später folgt und sagt, wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, dann nur bei denen, die verloren gehen. Heute könnte deutlich gesagt werden, wenn das so klar geoffenbarte und verkündigte Wort in dieser Zeit den Menschen verborgen geblieben ist, dann hat Gott mit ihnen nichts vor. Dann ist all unsere Mühe vergeblich. Wenn sie im rechten Boot sitzen und in der Gegenwart des Herrn sind, werden sie auf seine Stimme hören. Und seine Stimme ist sein Wort. Meine Stimme ist mein Wort. Seine Stimme muss sein Wort sein, oder nicht? Eure Stimme tut eure Worte kund. Seine Stimme tut seine Worte kund. Und so dürfen wir uns noch heute jedem Gewissensurteil der Menschen durch die Verkündigung der Wahrheit stellen und damit auch vor den Augen Gottes zu stehen. Es war ein Wort, das ich im Hinblick auf die hinter uns liegenden Pfingsttage lesen wollte, ehe wir dann zu den weiteren Schriftstellen kommen, aus Titus, dem dritten Kapitel, Titus Kapitel 3. Hier lesen wir von Vers 4. Titus Kapitel 3 von Vers 4. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat, durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Hier ist von Erneuerung, von Barmherzigkeit, von dem Bad der Wiedergeburt, von der Ausgießung des Geistes die Rede. Alles gehört zusammen. Aber auch die Geistesausgießung hatte ein Wort der Verheißung, das ihr vorausgegangen war. Stimmt's oder nicht? Amen. Gott hatte durch den Propheten Joel im dritten Kapitel, im ersten Vers schon gesagt, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Als dann die Erlösung auf Golgatha geschehen war und Menschen zur Verfügung standen, auf die das Leben Gottes zurückkommen konnte, war es doch nur noch eine Frage der Zeit. Und wir wissen ja von der Kreuzigung zur Auferstehung und dann die 7 Wochen und dann das Pfingsten. Es war eine Verheißung, ein Wort Gottes. Und diejenigen, die es glaubten, die das Wort aufgenommen hatten, waren zusammen im Gebet. Und Gott bestätigte sein Wort und erfüllte alle mit seinem Geist. So können wir es nachlesen. Es steht ja in Apostelgeschichte im ersten Kapitel geschrieben. Da hat es der Herr noch einmal wiederholt. Und sagte hier Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Also ein Wort der göttlichen Verheißung, hat den Segen, der in dieser Verheißung beinhaltet war, nach sich gezogen und in denen offenbar werden lassen, die dieses Wort der göttlichen Verheißung in ihr Herz aufgenommen haben. Stimmt's oder nicht? Amen. Jede Verheißung Gottes ist doch Ja und Amen und wird an denen und in denen, die sie glauben und aufgenommen haben, zur Erfüllung gelangen. In Apostelgeschichte 2 hat Petrus weiter ausgeführt von Vers 16 und sagt, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel, in den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure jungen Männer Gesichter schauen und eure greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Hier wurde neutestamentlich die Erfüllung bestätigt, die im Alten Testament als prophetische Verheißung im Raum stand. Jetzt aber stand sie nicht mehr im luftleeren Raum. Jetzt wurde sie noch einmal durch den Mund des Herrn denen gegeben, mündlich gegeben, was schriftlich stand. Das geschriebene Wort wurde so neu zum gesprochenen Wort. Der Herr hob es selber hervor, den seinen gegenüber, und sagte, bleibet in Jerusalem, denn ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen wartet die Verheißung des Vaters ab. Vorher nur eine Verheißung, jetzt eine erfüllte Verheißung. Ein Wort, das in denen Realität wurde, die es geglaubt, die es aufgenommen, die erwartet haben, dass es sich an ihnen erfüllt. Geschah es oder geschah es nicht? Es geschah, wie der Mund des Herrn geredet hat. Wie wird's am Ende sein? So beginnt doch das Neue Testament mit der Erfüllung der biblischen Prophetie. Wer war Johannes der Täufer? Er war selber ein erfülltes Wort Gottes. Eine Stimme in der Wüste, die da ruft, war er es oder war er es nicht? An ihm erfüllte sich ein Wort Gottes, eine Verheißung, die lange, lange auf sich warten ließ. Aber plötzlich war sie da. Jesaja hat vielleicht 810 Jahre vor Christus geweissagt, Malachi etwa 400 Jahre vor Christus. Als die Zeit erfüllt ward, ist das, was vorher Verheißung war, Realität geworden, stand auf zwei Füßen, wandelte als lebendiges Zeugnis des lebendigen Gottes an die Wahrhaftigkeit Gottes und seines Wortes, der darüber wacht, um es zu erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Also was war Johannes? Johannes war ein Wort Gottes realisiert. Stimmt's oder nicht? Vorher nur eine Stimme wird in der Wüste erschallen, bahnet dem Herrn, plötzlich war die Stimme da. Der Glaube, die Verheißung, alles wurde Realität. Man konnte sehen, man konnte hören. Hier in der Apostelgeschichte lesen wir das, was im Propheten Joel, was in Jesaja 28 und in anderen Bibelstellen geschrieben stand. Plötzlich war es Realität. Was war geschehen? Menschen hatten sich gefunden, die das Wort der göttlichen Verheißung in sich aufgenommen haben. Sie waren es, an die der Herr seine Worte richtete. Sie waren es, die glaubten. Sie waren es, die es erlebten. Sie waren die Bestätigung und das lebendige Zeugnis dessen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Was war der Herr Jesus? Er war die Erfüllung dessen, was Gott durch den Mund der Propheten im Alten Testament gesagt hatte. Angefangen von dem, was er in 1. Mose 3, Vers 15 sagte, von dem Samen des Weibes, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Durch den Propheten Jesaja ließ er sagen, ein Sohn wird uns geboren, ein Kind wird uns geschenkt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Sein Name ist wunderbar, Rat, Kraft, ewig, Vater, Friede, Fürst. So lange war es eine Verheißung. Plötzlich war die Verheißung Realität. Göttliche Wirklichkeit hier auf Erden. Keine Deutung, keine Auslegung, sondern wahrhaftige Erfüllung des wahrhaftigen Wortes der göttlichen Verheißung. Er war da. Und wer war es? Simon. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und nahm das Kind auf seine Arme und sprach: Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Vorher hatte er eine Verheißung, stimmt's? Ich frage euch, hatte er eine Verheißung? Der Herr hatte ihm doch gesagt, ehe du stirbst, wirst du den Messias sehen. Er trug die Verheißung und die Verheißung trug ihn. Und plötzlich stand er vor der erfüllten Verheißung, nahm sie in seine Arme. Was schreibt Johannes? Was von Anfang da war, was wir euch verkündigt haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Keine Theorie, sondern das, was wir in unsere Hände nehmen konnten. Was da war und da ist als göttlicher Beweis, dass sein Wort die Wahrheit ist und sich noch heute erfüllt. So ist es auch jetzt in diesen Tagen. Wir brauchen keinen Menschen, der uns eine Erklärung über dieses und jenes gibt. Wir brauchen nur Gottes Wort in unser Herz hineinzunehmen, von Herzen zu glauben und dann auf die Erfüllung zu warten. Gott wird sich auch diesmal nicht verspäten. So wie damals all diese Männer und das gesamte Volk Gottes warten musste, bis die Stunde Gottes schlug, so haben auch wir zu warten, bis die Stunde Gottes geschlagen hat. Ich meine, es war hier im Lukas im ersten Kapitel wohl, als der Engel diese Verheißung dem Zacharias überbrachte, als er dann gleichzeitig aussprach, welch einen Dienst er zu verrichten hätte. Ich lese die Stelle nur, um sie dem heutigen Vormittag noch als Abschluss beizuordnen. Lukas Kapitel 1, Vers 15. Denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen. Und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Ist das richtig? Ja. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Das hat der Engel dem Zacharias gesagt. Und ihr kennt ja die Geschichte. Er hatte Mühe zu glauben, aber als die Verheißung eingelöst war, löste sich auch seine Zunge und er konnte Gott danken. War sicherlich beschämt, dass er nicht auf Anhieb glauben konnte. Die Betonung an diesem Wochenende liegt sehr schlicht auf der Tatsache, dass Gott zu seinem Worte stehen muss. Sein Wort ist genauso wahrhaftig, wie er es selber ist. Er ist so viel wert, wie sein Wort wert ist, und das ist uns alles wert. Denn Gott ist wahrhaftig und in all seinem Tun gerecht und treu. Er kann alles, nur nicht die Unwahrheit sagen. Er hat uns die Wahrheit wissen lassen. Er hat uns die Verheißungen kundgetan. Nehmen wir sie auf. Zacharias bekam die Verheißung, Maria die Verheißung, Simon die Verheißung. Alles erfüllte sich. Die 120 bekamen die Verheißung. Alles erfüllte sich zur rechten Zeit. Warum sollen wir zweifeln? Wir sehen die Erfüllung des Wortes Gottes unter den Völkern. Wir sehen sie im eigenen Lande. Wir sehen sie in mannigfaltiger Weise. Woran sollen wir zweifeln? Nachdem wir all diese Dinge vor unseren Augen sehen, wäre es eine Sünde, zu zweifeln an dem, was Gott gesagt hat. Und damit sind wir bei dem Thema, das Bruder Brenhem so oft betont hat. Die Sünde war der Unglaube, in dem man Gott nicht vertrauen konnte und an dem bleiben, was er gesagt hat. Und schon war es passiert. Lasst uns einige Bibelstellen lesen. 2. Korinther, Kapitel 4. 2. Korinther, Kapitel 4. Hier ging es hauptsächlich um den ersten Vers, den ich bereits gelesen habe, dass wir infolge des uns widerfahrenen Erbarmens Gottes nicht müde oder mutlos werden, dieses Amt zu verwalten. Ich sprach vorher noch ganz kurz mit Bruder Kopfer. Und wir sind uns darin einig, ein Mensch, der von Gott gerufen ist, der möchte am liebsten abdanken. Oh, was würde ich dafür geben, wenn dies meine letzte Predigt sein könnte? Was würde ich dafür geben? Aber hier steht's geschrieben, wir werden nicht mutlos. Manchmal sind wir nahe daran. Das wird jeder bezeugen müssen, wenn er aufrichtig ist. Aber dann gibt es auch wieder erfreuliche, ermutigende Erfahrungen. Und wenn es alte Schwestern sind oder Schwestern im vorgerückten Alter, die einem sagen, Bruder Frank, wir sind so dankbar, dass wir dich noch haben. Ja, das gibt es dann auch noch. Und dann wird einem mitten in allem Unmut wieder ganz neuer Mut gemacht. In 1. Thessalonicher im 4. Kapitel möchte ich lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Es geht ja eigentlich in diesen Tagen um die Entrückung, um das, was vorher geschieht und so weiter. Und die Menschen scheinen nicht so sehr darum bemüht zu sein, in der Zubereitung zu stehen, sondern wie alles abläuft. Selbst wenn wir es genauestens wüssten, ist das noch keine Garantie, dass wir daran teilhaben würden. Nicht das Wissen über eine Sache entscheidet, sondern ob wir die Voraussetzungen für die Sache selber in der Gegenwart Gottes erfüllt sehen. Hier im 1. Thessalonicher 4, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, im Hinblick auf die verschiedenen Lehren, dass die Gnadenzeit vorbei ist und dass der Herr den Gnadenthron verlassen, dass die erste Phase der Entrückung schon hinter uns ist oder fast abgeschlossen ist. Aber das wollen wir ganz langsam und deutlich lesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 und 16. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraushaben. Und jetzt kommt's. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht. Und hier bleibe ich stehen. Der Herr wird wiederkommen, sobald sein Weckruf ergeht. Also zuerst ergeht der Weckruf. Er kann den Gnadenthron doch nicht verlassen, bis durch den Weckruf der Letzte gerufen worden ist. Und liest doch in den Predigten Bruder Brenhems. Er sagt, ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber vielleicht ist hier der Letzte, der gerufen werden muss. Und wenn wir Matthäus 25 deutlich lesen, dann heißt es, um Mitternacht war ein Weckruf, ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, lasst uns ihm entgegengehen. Das ist doch die Bekanntmachung, der Hinweis, der Aufruf. Aber er wartet auf dem Gnadenthron, bis der Letzte gerufen, hereingekommen, gerechtfertigt und vollendet worden ist, oder nicht? Amen. Wenn er heute nicht mehr auf dem Gnadenthron wäre, was wollten wir dann noch hier? Das ist sehr, sehr wichtig. Denn der Herr wird selbst oder der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, der Herr selbst. Nicht eine Lehre, nicht eine Wolke, nicht eine Offenbarung, sondern er selbst wird wiederkommen. Stimmt's oder nicht? Dabei bleibt es. Und wenn wir die Zusammenhänge richtig und langsam lesen, dann sind sie so deutlich, dass selbst ein Tor nicht irren kann. Wer irrt, das sind die Weisen, weil sie mehr wissen, als sie eigentlich zu wissen haben. Aber ihr eigenes Wissen führt sie in die Irre. Sehr klar und sehr deutlich. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt. Diese drei Dinge müssen erst geschehen. Diese drei Dinge müssen erst geschehen. Vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Merken wir es heute ganz deutlich? Hier gibt es kein Vertun. Hier gibt es kein Tasten. Hier sind klare Aussprüche im Worte Gottes. Und wenn Paulus sagt, das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, dann genügt es mir. Dann brauche ich keine Deutung von Menschen. Mir genügt das Wort des Herrn. Erst wenn ich dem Worte den Rücken kehre, werde ich den Deutungen mein Angesicht zuwenden. Aber ich möchte es umgekehrt halten. Ich möchte den Deutungen den Rücken zukehren und dem Worte Gottes mein Gehör schenken. Denn der Herr selbst, Halleluja, der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist ein Wort der göttlichen Verheißung. Und wir tragen es in uns, bis diese Dinge ihre Erfüllung gefunden haben. Diese drei Sachen, die hier aufgezählt werden, gehen der direkten Wiederkunft unseres Herrn voraus. Daran gibt es absolut nicht das Geringste zu ändern. Ihr könnt es im 1. Korinther im 15. Kapitel aufs Deutlichste nachlesen. Und auch da wird jeder, der sich innerlich öffnet, Amen sagen müssen, wenn Paulus hier schreibt, 1. Korinther 15, Vers 51, seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß. Denn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Kann es deutlicher gesagt werden? Dort der Weckruf, die Stimme des Erzengels und dann die Posaune Gottes. So wird es uns an die Thessalonicher berichtet und ist niedergeschrieben worden. Und hier wieder, denn die Posaune wird erschallen. Und sofort werden die Toten, nicht erst nach 21 Jahren oder nach 30 oder 40 Jahren, sondern und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden. Und wir werden verwandelt werden. Glauben wir das? So steht's im Worte Gottes. So nehmen wir es als göttliche Verheißung in uns auf. Und da braucht sich kein Mensch irre oder wirre machen zu lassen. Gott ist nur für das verantwortlich, was er uns in seinem Worte zugesagt hat. Alle menschlichen Versprechungen führen zur Enttäuschung. Und diejenigen, die sie glaubten, werden leer ausgehen. Aber wer sein Vertrauen auf Gott setzt, ich weiß nicht, ihr könnt das ja alle gar nicht ermessen. Ich glaube, ihr gemeinsam könnt das nicht in solchem Maß ermessen. wie ich es persönlich zu ertragen, zu erdulden habe, wenn man überall die verschiedensten Deutungen und Lehren hört, dass irgendjemand da sein muss, der seinen Stand auf dem Worte Gottes einnimmt. Das ist doch nur recht und billig. Denn Gott kann nicht alles der Verwirrung preisgeben. Es muss irgendwo eine göttliche Richtung, ein göttlicher Halt, eine Sache sein, an die man sich hundertprozentig klammern kann. Und das kann nur etwas Göttliches sein. Ehe ich den Menschen eine falsche Hoffnung mache, möge Gott mich strafen und meine Zunge lähmen. Ich möchte vor dem Herrn bestehen mit all denen, die sein Wort in dieser Zeit geglaubt haben. Ich bin ganz offen darin, wenn Menschen in den verschiedenen Denominationen ihre eigenen Wege gehen und die Wahrheit noch nie erkannt haben, dann ist das zwar auch ein Schmerz. Aber ein unerträglicher Schmerz ist es dann, wenn Menschen eine gewisse Zeit die Wahrheit in sich aufgenommen haben und dann ihre eigenen Wege oder die Auslegungen anderer glauben oder danach gehen. Das ist ein Schmerz, der unerträglich wird. Was sagte Paulus? Haltet fest am Wort mir zum Ruhm an jenem Tage. Er wollte, dass die Gemeinde im Worte Gottes erhalten bleibt. Was schreibt er an die Korinther? Ich fürchte, so wie die Schlange Eva verführt hat, dass auch eure Herzen in Bezug auf die Wahrheit verführt werden. Wer kennt diese Stelle hier aus dem 2. Korinther, dem 11. Kapitel? In Vers 1 schreibt Paulus, 2. Korinther 11, Vers 1, möchtet ihr euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen lassen, nicht wahr? Ihr lasst sie euch ja auch von mir gefallen, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Nicht mit eigenem Eifer, mit göttlichem Eifer. Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt und euch Christus als eine reine Jungfrau, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt der lauteren Gesinnung gegen Christus zum Argen hingezogen werden. Was war das Arge? Das Arge war der Arge. Es war der Satan, dem es gelungen war, das Wort Gottes zu nehmen und eine eigene Deutung zu geben und es dann der Eva zurückzureichen. Paulus hat mit göttlichem Eifer geeifert. Er war von Gott in das Amt gesetzt, war sich seiner Verantwortung bewusst. Was blieb ihm weiter übrig, als das Werk Gottes Tag und Nacht auf seinem Herzen zu tragen? Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, aber bin besorgt. Ich fürchte, wie die Schlange Eva mit ihrer Arglist verführte. Es gibt Menschen, die meinen, ihnen kann's nicht passieren. Vielleicht ist es schon passiert. Wer stand Gott näher als Adam und Eva? Da war Adam als Sohn Gottes im Bilde geschaffen. Da war seine Frau. Wer stand Gott damals näher als die beiden? Und es ist dem Teufel gelungen. Kein Mensch sollte sich in Selbstsicherheit wiegen. In dem Moment, wo der Feind sich heranschleicht und das Wort Gottes nimmt und es dann ein bisschen herum hier und da deutet, hört gar nicht zu. Hört gar nicht zu, ihr werdet vergiftet und ihr merkt es gar nicht. Plötzlich spürt ihr selber, dass irgendetwas ist, wie es vorher nicht war und könnt es euch nicht erklären. Nein, es gibt nur eines, festzuhalten am Originalwort unseres Gottes und keine Kompromisse zu schließen. Das ist gegen niemanden gerichtet, wenn, dann nur gegen den Teufel, aber gegen keinen einzigen Menschen. Paulus hat darlegen dürfen zu unserem Guten, damit wir in dieser Zeit die Reihenfolge wüssten. Die Herausrufung, der Weckruf muss zuerst ergehen. Dann die Stimme des Erzengels, dann die Posaune Gottes und dann werden die Toten in Christus auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, dem Herrn entgegen in der Luft. Da gibt's keine Deutung, keine Aussehen. Das wird so sein, wie es geschrieben steht. Oder nicht? Oder wie wird es sein? Wie wird es sein? So, wie es geschrieben steht? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Gott hat die Verantwortung übernommen. So wird es sein und nicht anders. Wir mögen im Moment noch ein wenig ruhig sein, aber der Tag wird sicherlich kommen, an dem unsere Freude tief und innig sein wird, darüber, dass Gott uns in Geduld in seinem Worte erhalten hat. Sicher, ein jeder möchte die Sache Gottes beschleunigen. Ich möchte gerne helfen dabei, aber das können wir alle nicht. Durch das, was wir zu tun versuchen, stehen wir Gott nur im Wege. Wir beschleunigen gar nichts. Wir halten es höchstens auf durch unser eigenes Tun. Aber dann, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich, du kannst mit mir rechnen, wird er das Seine tun. Lasst uns in Römer 8, Vers 29 und 30 lesen. Römer 8, Vers 29 und 30. Hier steht Folgendes geschrieben, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wer kann dazu Amen sagen? So steht's im Worte Gottes und so wird es sein. Ich gehe noch einen Schritt weiter. So ist es für uns schon heute. Auch wenn wir es noch nicht vollendet sehen, so geben wir Gott Recht und sagen, Herr, so wie du es gesagt hast, so ist es. Und es heißt in Vers 30, und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Nicht wird verleihen, hat verliehen. Wer kann das glauben? Amen. Wer kann das von Herzen glauben, dass dieses ein vollbrachtes Erlösungswerk unseres Gottes ist und hat sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Er hat das Werk vollbracht. Wir aber haben zu glauben, damit das vollbrachte Werk in uns göttliche Realität werden kann. Jede Verheißung Gottes ist Ja und Amen. Aber erfüllt werden kann sie nur da, wo sie als Verheißung Gottes im Glauben aufgenommen wird. In Römer 6 lesen wir ein wunderbares Wort im 5. Vers. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Amen. Glauben wir das? Amen. Wir können ja nicht anders als glauben, was uns im Worte Gottes gesagt worden ist. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Preis sei unserem Gott. Dann im 2. Korinther, im 5. Kapitel, lesen wir Folgendes. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Hier steht geschrieben, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie alle gestorben. und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Einer ist für alle gestorben, so dass sie alle durch ihn das Leben haben, und keiner lebt mehr sich selber dann, sondern lebt dem Herrn, der für uns gestorben ist. Im gleichen Kapitel, in Kapitel 5 im 2. Korinther, haben wir in Vers 5 einen Gedanken, der es wert ist, beachtet zu werden. Hier steht, der uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Paulus spricht hier von dem Abscheiden, von dem Bau im Himmel. Er wollte lieber nicht erst entkleidet, sondern überkleidet werden. Und dann geht er dazu über und schreibt im letzten Teil von Vers 4, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde, fährt dann fort, der uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Nicht eine Lehre, sondern der Heilige Geist ist das Unterpfand auf unsere Leibeserlösung und Verwandlung. Das muss einmal ganz deutlich betont werden. Was nützt die beste Lehre über die Entrückung, über den Entrückungsglauben, die Zusammensetzung all der verschiedenen Dinge? Wir wollen sie jetzt mal dahingestellt sein lassen. Wenn die Kraft, die uns verwandeln und hinaufnehmen soll, gar nicht in uns ist, dann wären wir vielleicht ein Motor, der weder Öl im Getriebe hat noch einen Funken. Es kann nichts passieren. Ihr Lieben, wenn wir auf die Wiederkunft des Herrn warten und auf die Verwandlung unserer Leibe, so lasst uns dafür Sorge tragen, dass die göttliche Verheißung, die für die Verwandlung notwendig ist, zu einer göttlichen Realität in unserem Leben geworden ist. Andernfalls kann ich mir und uns heute mit der letzten Gewissheit sagen, warten wir vergeblich. Und damit hat es sich. Niemand kann von mir erwarten, dass ich mich hier vorne hinstelle und euch sage, wir kommen alle in den Himmel. Ich habe euch die Wahrheit zu sagen, aber Gott steht ja dazu. Und Gott gibt, was wir benötigen, oder nicht? Wir können es uns selber doch nicht geben. Er hat es doch verheißen. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Lasst uns gerade dieses Wort lesen. Im 2. Korinther, im 1. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 1, von Vers 18. Hier wird es uns ja doch gesagt. 2. Korinther 1, von Vers 18. Aber Gott ist Bürge dafür, dass unser Wort, das an euch ergeht, nicht Ja und Nein ist. Merkt ihr, worum es geht? Das Wort, das von diesen Männern Gottes gepredigt wurde, die in den Dienst, in das Amt gesetzt wurden, war nicht Ja und Nein. Es war nicht hin und her. Es war gewiss. Es war Ja und Amen. Und dasselbe Wort ist heute Ja und Amen. Und wir haben eine innere Zustimmung zu diesem Wort. Ich lese noch einmal. Aber Gott ist Bürge dafür. Ihr wisst ja, was ein Bürge ist. Man unterschreibt, man verpflichtet sich, wenn da nicht gezahlt und beglichen werden kann, dann wird man gepackt. Bürgen ist das Letzte, was ein Mensch tun sollte. Gott konnte bürgen. Er hat gebürgt. Er hat sich verbürgt. Er hat die Verheißungen geschenkt. Wir glauben sie. Die Verheißungen des Wortes Gottes sind Ja und sind Amen. Und keiner, der ihm vertraut, wird zu Schanden werden. Nein, alle Dinge, die noch ausstehen, die werden sich wahrhaftig erfüllen, so wahr Gott sie ausgesprochen hat. Der Letzte wird hereinkommen und erst dann wird die Türe sich schließen. Und erst dann können all die Dinge geschehen, auf die wir noch warten. Aber Gott ist Bürger dafür, dass unser Wort, das an euch ergeht, nicht Ja und Nein ist. Denn Gottes Sohn, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, nämlich durch mich und Silvanus und Timotheus, ist auch nicht Ja und Nein gewesen. Gewiss nicht. Jesus Christus ist nicht Ja und Nein gewesen. Er ist Ja und Amen gewesen. Und so ist Gottes Wort Ja und Amen. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Und wir haben, wenn wir den Anspruch stellen, Wortbraut zu sein, jedes Wort so zu glauben, wie es geschrieben steht. Jesus Christus, Gottes Sohn, war nicht Ja und Nein. Er war Ja und Amen und ist es heute noch. Er ist Alpha und Omega. Er hat sich verbürgt, dass jedes seiner Worte an seinem Volke zur Erfüllung gelangt. Und dann wird uns weiter gesagt, sondern in ihm ist das Ja geschehen. In ihm kam die Zusage, das Ja. Gott hat Ja gesagt in Christus. Gott hat Ja gesagt zu dir, zu mir, zu meiner, zu deiner Erlösung, zu der Verwirklichung des gesamten Heilsplanes Gottes. In Christus hat Gott Ja gesagt, in Christus hat Gott Amen gesagt. Haben wir das begriffen? Das Werk Gottes kommt zur Vollendung in dieser letzten Zeit, das damals seinen Anfang genommen hat. In Vers 20 steht, denn für alle Verheißungen Gottes, nicht für meine Verheißungen, nicht für das, was Menschen zusagen, sondern für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Amen. Gott hat in Christus auf einen Schlag beides sagen können. Ja und Amen. Er hat die Zusage und die Verwirklichung zugleich geben und bestätigen können. Und sich als Bürger ins Mittel gelegt. Er wusste, dass es gut gehen wird. Bei Gott geht alles gut. Manchmal sehen wir auf Dinge und fragen uns, was soll daraus werden? Macht euch keine Sorgen. Alles, was Gott tut, ist vollkommen getan. In Christus hat Gott Ja gesagt. In Christus hat Gott Amen gesagt. Aber durch uns. Wir sind mit eingeschlossen, nicht ohne uns. Deshalb diese beiden Worte hier, ich lese Vers 20 noch einmal, denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns. Er hat doch durch die Hingabe seines Leibes hat er sich eine Gemeinde erkauft, die jetzt seinen Leib bildet. Und wir sind Glieder an diesem Leibe des Herrn. Und er ist das Haupt. In ihm geschah beides, das Ja und das Amen, Gott zur Verherrlichung durch uns. Vers 21 steht, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Welch ein gewaltiges Wort. Ich werde nicht eher ruhen und ich möchte weitergehen. Gott wird nicht eher mit seinem Volke ruhen können und er wird uns nicht früher heimholen können, bis diese Bibelstellen göttliche Realität in uns allen geworden sind. Viele sind in diesen Tagen mit dem Heiligen Geist gesalbt. Das ist keine Frage. Wer aber ist versiegelt? Versiegelt wird das, was ewig besteht. Wie haben wir es in der Predigt Bruder Brennims gehört? Wenn eine Sache geordnet ist und alles ist okay, dann wird das Siegel angebracht und die Sache ist sicher und darf nicht angetastet werden, bis sie den Bestimmungsort, das Ziel erreicht hat. Heute sind Menschen gläubig, morgen nicht. Heute gehen sie, morgen sitzen sie. Man weiß nicht, woran man ist. Ein Mensch, der das Siegel Gottes hat, lass mich das noch einmal hier sehr deutlich lesen, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Wo wird Gott sein Siegel aufdrücken? Auf das Göttliche in uns. Da, wo er durch das Blut, durch das Wort und den Geist das neue Leben hat hervorbringen können, da wird eine göttliche Versiegelung des Göttlichen in uns stattfinden. Nicht nur eine Salbung, sondern das Siegel Gottes wird uns als Unterpfand aufgedrückt werden. Da gibt es noch die Stelle im Römerbrief, die ja davon klar Zeugnis ablegt, und zwar Römer 8, Vers 11. Hier steht geschrieben, und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Nicht durch eine Lehre, nicht durch das, was als Offenbarung deklariert wird, nicht durch eine Erkenntnis, sondern er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Das ist Gottes Wort. Und daran führt kein Weg vorbei. Gott hat uns diesen Weg gezeigt. Er hat uns sein Wort als Wahrheit geoffenbart. Er lässt uns heute wissen, dass er treu ist, über seinem Worte wacht, um es an allen, die es glauben, zur Erfüllung zu gelangen lassen. Wenn nun in Epheser 1, 13 geschrieben steht, dass wir versiegelt wurden, ich werde es nicht mehr einzeln lesen, die Zeit ist ja fast um, aber die Worte sind ja alle geschrieben worden, nicht um uns niederzuschlagen, nicht um uns zu entmutigen, sondern uns klar vor Augen zu führen. Höret, ich habe mit euch geredet, ich habe euch erlöst, habe euch mein Wort und meinen Willen geoffenbart, habe euch die Zeit und Stunde und die Botschaft erkennen lassen. Ihr habt gehört, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr bereitet euch jetzt darauf vor, entrückt zu werden. Und dann zeigt er uns aus Gnaden, wie wir dahin kommen und wie es geschehen kann, herausgerufen zu werden, das Wort der Wahrheit anzunehmen und dann versiegelt zu werden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dann, wenn diese Stunde schlägt, wird die Kraft Gottes uns alle verwandeln. Gott sendet immer sein Wort und seinen Geist. Beides sendet er zugleich. Erst sein Wort und dann seinen Geist, um sein Wort zu einer göttlichen Realität zu machen. Das brauchen wir, das brauchst du, das brauche ich. Und lasst mich euch sagen, nicht in Leichtfertigkeit, sondern aus tiefer Überzeugung. derselbe Gott, der über allen wachte, die ein Bestandteil seines großen Heilsratschlusses waren und die das Wort der göttlichen Verheißung trugen. Und plötzlich kam die Kraft des Heiligen Geistes über sie. Und was geschah? Sie sahen das Wort als erfüllte Verheißung vor ihren Augen und hatten Anteil an dem, was Gott getan hat. Machen wir uns keine Sorgen. Wir glauben das Wort und wir glauben auch, dass Gott zu diesem Worte seinen Geist, seine Kraft, sein Siegel schenkt. Und wir glauben, dass seine Kraft es sein wird, die uns aus diesen sterblichen Leibern verwandeln und in die Unsterblichkeit hinübernehmen wird. So wie alle anderen nicht vergeblich warteten, so warten auch wir nicht vergeblich. Wenn die Herausrufung so weit stattgefunden haben wird, kommt der Spätregen, wie aus heiterem Himmel, über alle Erstgeborenen, ehe die Ernte eingebracht wird. Und dann wird das Herz voll Lachens sein und die Zunge voller Ruhm. Gott wird uns nicht schuldig bleiben für alle Verheißungen, auch für die Verheißung, unsere sterblichen Leiber zu verwandeln und lebendig zu machen, hat Gott uns in Christus das Ja und das Amen schon zugleich gegeben. Worüber sollten wir uns sorgen? Nur um das eine. Herr, lass mich dabei sein. Erhalte mich in deiner Gnade, in deiner Liebe, in deinem Worte, in deinem Gehorsam. Lass mich deinen Weg gehen, bis ich vom Glauben zum Schauen komme. Herr, schenk mir deine Kraft, die mich dann verwandelt und von der Erde abhebt. Ja, es muss Kraft da sein, die uns, wir sind eine reichlich schwere Sache für Gott. Es muss eine große und starke Kraft in uns sein. Die bringen wir nicht mit, die schenkt uns Gott. Wollen wir es nur ganz kurz zusammenfassen. In diesem heiligen Bibelbuch, dem teuren Worte Gottes, ist alles, was im Heilsplan Gottes geschehen sollte, niedergeschrieben worden. Wir, die wir in diesen Tagen leben, glauben die Verheißungsworte Gottes für diese Tage. Wir, die wir an der Verwandlung und Entrückung teilhaben werden, glauben die Verheißungsworte, die notwendig sind, um die Verwandlung und die Entrückung daran teilzuhaben, oder nicht? Natürlich, sie sind doch an uns gerichtet und sie können nur verwirklicht werden, wenn wir sie glauben. Und der Glaube zieht ja eine Handlung Gottes nach sich, nämlich die Verwirklichung der göttlichen Verheißung, die uns gegeben wurde. Und so gewiss der Herr sagt, ich sende euch einen Propheten, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um unsere Herzen wieder mit dem Worte Gottes in den Einklang zu bringen, sie neu zu stimmen, in die göttliche Harmonie zurückzubringen. So gewiss haben wir eine berechtigte Hoffnung, dass wir dazu gehören werden, weil wir den Ruf, den Weckruf gehört haben. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Jetzt wollen wir dafür Sorge tragen, dass reichlich Öl in unsere Lampen und noch in die Krüge kommt, dass es uns nicht mangelt in der Mitternachtsstunde, wenn der Herr kommt. Auch dafür hat Gott schon Sorge getragen. Habt ihr ein Verlangen danach, dass Gott uns alle so erfüllen würde, einmal so erfüllen, dass es eine geistliche Überschwemmung gäbe? Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, o Gott. Ja, es soll noch eine geistliche Überschwemmung geben, dass der Geist Gottes als ob der Himmel zerrisse, noch einmal auf das Volk Gottes herabfällt. Ja, ein Wolkenbruch. Was steht denn in Sacharja 10, Vers 1? Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Früh- und des Spätregens. Und er ist, der Gewitterwolken schafft und Regengüsse gibt. Noch heute ist er es. Er, der den Frühregen gab, wird den Spätregen geben. Alles zu seiner Zeit. Das Wort geht dem voraus und der Geist macht es lebendig. Seid ihr froh darüber, dass Gott uns in seinen Plan mit eingefügt, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, am Worte festhalten, bis die letzte Verheißung sich erfüllen und wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Wir stehen noch auf und beten gemeinsam. Vielleicht singen wir einen Chorus zur Ehre Gottes und dann möchte ich darum bitten, dass wir gemeinsam in das Gebet einstimmen, unserem Gott danken für sein Wort, für seine Gnade, für das alles, was er jetzt an uns und in uns und schlussendlich durch uns tun wird. In Andacht, in Ehrfurcht kommen wir vor das Angesicht unseres Gottes. Wir sind hier nicht irgendwo, wir sind vor dem Angesicht Gottes versammelt, haben sein heiliges Wort gehört und beugen uns vor dem heiligen Gott im Staube und in der Asche. Möge er uns segnen, erheben, im Glauben gestärkt haben, neue Zuversicht, neuen Mut geschenkt haben und, wo nötig, neue Klarheit über sein Wort und über das, was geschehen wird bei seiner Wiederkunft. Gemeinsam wollen wir dem Herrn singen und ihn dann anbeten. Wir singen, du bist würdig, du bist würdig. Von Herzen danke ich dir für das große Vorrecht, dass wir in deinem Namen, in deiner Gegenwart, vor deinem heiligen Angesicht versammelt sein dürfen, dein heiliges Wort hören, glauben, Anteil daran haben. Welch eine Zuversicht strömt uns aus deinem Worte. Welch eine Glaubensgewissheit erhalten wir in deiner Gegenwart. Welch eine Klarheit. Halleluja. O mein Gott, was sollen wir dir sagen? Mitten in aller Verwirrung steht uns umso fester das prophetische Wort. Halleluja. Es leuchtet an einem dunklen Ort wie ein helles Licht. Treuer Gott, habe Dank, dass du uns in deiner Gnade, in deinem Worte, unter dem Blute des Lammes erhältst bis ans Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Herr, du hast uns durch den letzten Ruf, durch den Weckruf, durch die Botschaft, alle Verheißungen, die noch ausstehen, vor Augen geführt, in die Herzen hineingelegt,
Hier stehen wir vor deinem heiligen Angesicht, glauben dir und deinem teuren Worte. Du hast die Verantwortung übernommen, bist der Bürger des neuen Bundes geworden, Halleluja, und hast ein Volk des neuen Bundes, eine bluterkaufte Schar, denn du sagtest, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Herr, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du dem Tode die Macht genommen hast, die Hölle und den Satan besiegt hast, dass du neues, ewiges Leben ans Licht gebracht hast. Halleluja, deinem wunderbaren Namen. Das sind keine Lehren, das ist göttliche Realität. Halleluja, unsere Erlösung, unsere Verwandlung, unsere Himmelfahrt wird göttliche Realität sein. Halleluja, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, für solch eine Gnade. Uns fehlen die Worte. Unaussprechlich herrlich bist du deinem Volke begegnet in deinem Worte. Herr, und nun möge zu deinem Wort dein Geist hinzukommen, damit dein Wort als göttlicher Same in uns zum Leben gebracht wird, aufgeht, damit das Wort göttliche Realität werden kann. Allmächtiger Gott, du weißt, was wir alle in unseren Herzen empfinden. Wir fühlen uns einerseits als die Unwürdigsten, als die Wertlosesten. Aber Herr, uns ist Gnade widerfahren und diese Gnade rühmen wir. Und wir danken dir dafür. Halte du, geliebter Heiland, deine durchbohrten Hände schützend über deine bluterkaufte Schar. Halte sie in deinem Wort zur Ehre deines Namens. In dir kam das göttliche Ja, in dir das göttliche Amen. Gott zur Verherrlichung durch uns. Oh, du wirst wiederkommen, um in den Deinen verherrlicht zu werden. Halleluja! Herr, verherrliche deinen Namen. Du rufst uns zu. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Verherrliche deinen Namen, indem du dein Wort bestätigst durch mächtige Wunder und Zeichen. Herr, damit deine Gemeinde geistliches, göttliches Leben empfange, muss dein Geist die toten Gefeine erreichen, muss hineinkommen. Ach, geliebter Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. Heiland, an der Verkündigung hat es nicht gemangelt, wie Paulus damals sagen konnte, so können wir es jetzt sagen. Wir sind nicht schuldig am Blute eines Menschen, denn wir haben den ganzen Ratschluss Gottes nach apostolisch-prophetischer Art und Weise verkündigt. Vor Gott werden wir damit bestehen. Und alle, die das Wort gehört haben, werden die göttlichen Verheißungen als Realität erleben. Herr, ich danke dir dafür und rühme dein Blut, dein Wort und deinen Geist. Sei du mit deinem Volke. Herr, und stelle uns vor Augen und zeige uns, was wir aus göttlicher Sicht geworden sind, nämlich Söhne und Töchter Gottes, Geliebte, Heilige, Auserwählte. danken dir dafür, dass du solches aus Gnaden mit uns und an uns getan hast. Dir, dem allmächtigen Gott, befehlen wir das gesamte Werk und seine Vollendung an. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Herr, wir danken dir dafür. Rühmen und preisen deinen herrlichen Namen, den du uns so wunderbar geoffenbart hast. Den Namen Jesus, in dem jeder Bann gebrochen, jeder Fluch gelöst. Herr, wir danken dir dafür. Vergebung der Sünden und Heil soll in deinem Namen allen Völkern gepredigt werden. Geliebter Herr, dein Heil wird offenbar. Zeig deinen starken Arm. Weck durch dein Wort die Toten auf. Herr, deinen Herz mach warm. Herr, mögen unsere Herzen brennen, während du mit uns sprichst. Ich danke dir für dein teures Wort. Klarer kann es nicht sein. Halleluja, Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit, in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.